Willkommen bei einem neuen Podcast. Heute schauen wir mit ein bisschen Wehmut auf einen Blogbeitrag über Soundblaster. Ja, genau, Soundblaster von Creative Technology. Wenn ihr, sagen wir mal, in den 90ern schon am PC gezockt habt, dann kennt ihr das sicher. Ohne so eine Karte, da kam ja oft nur so ein, ja, klägliches Piepsen raus. Heute eher was für Liebhaber, Nischenprodukt, aber eben mit diesem riesigen Nostalgiefaktor. Und die Basis für unser Gespräch heute ist ein wirklich guter Blogbeitrag von der IT-Blog. Der zeichnet diese ganze Reise nach, vom absoluten Muss in jedem Gaming-Rechner bis, naja, zur heutigen Rolle. Wir wollen da mal zusammen reinschauen, was war das Revolutionäre, wie haben die den Markt so dominiert und, ja, warum sind die dann irgendwie von der Bildfläche verschwunden? Okay, lass uns das mal auspacken. Fangen wir mal ganz vorne an, also wirklich in der akustischen Steinzeit des PCs. Da war ja nur dieser interne PC-Speaker, also dieser winzige Lautsprecher im Gehäuse.
Mhm.
Ich glaube, jeder, der damals schon dabei war, erinnert sich an dieses monotone Gepiepse. Bei Klassikern wie Prince of Persia oder Tetris. Das war ja wirklich nur piep, piep.
Ja, absolut. Mehrere Töne gleichzeitig, schwierig.
Stereo, undenkbar.
Null Dynamik. Das war akustisch schon extrem limitiert. Was hier faszinierend ist, wenn man zurückblickt, ist, wie man das damals einfach so hingenommen hat.
Man kannte ja nichts anderes, ne?
Genau. Diese primitiven Geräusche waren halt der Standard am Heim-PC. Die Vorstellung, dass ein Spiel komplexe Effekte, Musik, vielleicht sogar Sprache hat, das war für den normalen Nutzer fast schon Science-Fiction.
Und dann, 1989, kam der erste richtige Soundknall. Creative brachte die Soundblaster 1.0.
Die erste.
Technisch war das, glaube ich, 8-Bit, 22 Kilohertz. Klingt heute, naja, nach nix. Aber damals?
Mhm.
Eine Offenbarung. Plötzlich konnten Spiele echte Soundeffekte abspielen.
Mhm.
Explosionen, die auch wirklich nach was klangen. Stimmen, Musik, die mehr war als nur Gedudel. Und, ganz wichtig, sie war kompatibel zur Adlib-Karte.
Ja, das war entscheidend. Adlib war ja schon ein bisschen etabliert mit dieser FM-Synthese, also künstlich erzeugten Klängen.
Stimmt. Aber die Soundblaster konnte eben noch mehr, oder?
Genau. Sie konnte zusätzlich digitale Samples abspielen. Und das war der eigentliche Hammer.
Samples? Also kurze Aufnahmen?
Richtig. FM-Synthese klang halt oft sehr synthetisch. Künstlich. Digitale Samples sind dagegen kurze digitale Aufnahmen von echten Geräuschen. Eine aufgenommene Explosion, ein Türknarren, ein gesprochenes Wort, das konnte man direkt ins Spiel einbauen.
Ah, okay.
Das war ein riesiger Sprung für die Atmosphäre. Plus die Adlib-Kompatibilität für die Basis und dann noch dieser MIDI-Port.
MIDI, ja, das liest man immer wieder. Was genau war da der Vorteil?
Also MIDI ist ja das Musical Instrument Digital Interface. Das überträgt keine Sounds, sondern nur Steuerbefehle. Welche Note, wie lang, wie laut. Die Soundblaster hatte einen Synthesizer eingebaut, der das dann umgesetzt hat.
Okay.
Der große Vorteil, MIDI-Musik brauchte super wenig Speicherplatz, viel weniger als aufgenommene Musik und sie klang, zumindest bei späteren Karten, oft besser als reine FM-Synthese. Das war nicht nur für Spiele gut, sondern hat auch die Tür für Hobbymusiker aufgestoßen. Heimstudio am PC sozusagen.
Verstehe.
Und diese Kombination Adlib, Samples, MIDI hat die Soundblaster halt echt schnell zum quasi Standard gemacht.
Damit sind wir dann auch schon mitten in den 90ern, der goldenen Ära, dem wahren Siegeszug, wie der Blog es nennt. Da kamen ja die Modelle, die wirklich fast jeder kannte. 1991 die Soundblaster Pro. Was war da neu?
Ganz klar, Stereo. Plötzlich zwei Kanäle. Das war für Spiele wieder ein enormer Schritt. Man hörte, ob was von links oder rechts kam.
Ah ja, stimmt. Mehr Immersion.
Genau, das machte Spiele viel räumlicher.
Und direkt danach, 92, der absolute Megaseller, die Soundblaster 16.
Oh ja.
Millionenfach verkauft, das war ja quasi die PC-Soundkarte schlechthin. 16-Bit, also theoretisch CD-Qualität. Ich weiß noch genau, auf jeder Spielepackung stand fett drauf, unterstützt Soundblaster 16.
Das war das Gütesiegel. Ohne das galt ein Spiel fast schon als technisch veraltet.
War wirklich so.
Die SB16 war der definierende Standard. Entwickler konnten sich darauf verlassen, dass die Leute die Karte hatten. Die 16-Bit erlaubten feinere Lautstärkeabstufungen, bessere Qualität bei Effekten und Musik.
Mitte der 90er ging es ja dann weiter mit AW32 und AW64. Die sollen ja vor allem bei MIDI zugelegt haben. Der Blog sagt ja so schön, die Instrumente klangen nicht mehr wie eine kaputte Kirchenorgel.
Ja, das trifft ziemlich gut. AWE stand ja für Advanced Wave Effects. Die hatten mehr und besseren Speicher für sogenannte Soundfonts.
Soundfonts?
Das waren im Grunde Samples, also Aufnahmen von echten Instrumenten, die dann für die MIDI-Wiedergabe genutzt wurden. Statt einfachen Sinti-Klängen hörte man plötzlich halbwegs realistische Pianos, Gitarren, Schlagzeuge.
Okay, das macht Sinn.
Das war super für Spielemusik, die oft auf MIDI basierte, aber eben auch für Musiker mit MIDI-Keyboards. Plötzlich hattest du ein kleines Orchester im PC.
Und dann, Ende der 90er, kam noch was Großes für Gamer. Die Sound Blaster Live und AAX. Environmental Audio Extensions. Hier wird's wirklich interessant. Was genau war AAX?
AAX war im Grunde eine Technologie, um Umgebungsakustik in Echtzeit zu simulieren. Also stell dir vor, du läufst im Spiel durch eine Höhle.
Dann halt es.
Genau. Deine Schritte hallen, Schüsse hallen anders als draußen. In einer großen Kirche klang alles weiträumiger, unter Wasser gedämpft. Das hat die Soundkarte direkt berechnet.
Der Sound passte sich also an die Umgebung an. Krass!
Ja, dynamisch. Das hat die Immersion, also das Gefühl, mittendrin zu sein, nochmal enorm gesteigert. Spiele wie Unreal Tournament, Half-Life, Thief, die haben das stark genutzt.
Man hat also nicht nur gehört, was passiert, sondern auch wo.
Richtig. Du hast ein Gefühl für den Raum bekommen. Und technisch war das natürlich clever von Creative. Weil ERX nur auf ihren Karten lief, hat das die Entwickler noch enger an Soundblaster gebunden.
Ah, okay.
Das war Teil dieses Hardware-Wettrüstens Ende der 90er. Bessere Grafik, schnellere CPUs und eben auch besserer Sound. Creative hat da die Entwicklung des PCs zur Multimedia-Maschine echt mitgeprägt.
Diese technische Führung und die clevere Positionierung, das führte ja zu einer unglaublichen Marktdominanz.
Absolut.
Jedes große Spiel hat Soundblaster unterstützt, oft sogar exklusiv empfohlen. Wer damals Doom, Quake oder Monkey Island ohne Soundblaster gespielt hat, der hat echt was verpasst.
Der Unterschied war riesig. Ja?
Tag und Nacht.
Und diese Dominanz gab Kreativ natürlich auch Preissetzungsmacht, oder? Die waren ja nicht billig. Bei D, da gab es ja auch rechtliche Streitereien. Creative hat seine Stellung da echt mit Zähnen und Klauen verteidigt. Das war schon ein de facto Monopol bei dedizierten Soundkarten.
Nach 2000 ging der technische Rausch hier erstmal weiter. Audi G-Serie, dann X-Fi. Da kamen Features, die klingen ja selbst heute noch gut. 24-Bit-Audio, 96 kHz, 192 kHz sogar.
Mhm.
Hardwarebeschleunigung, um die CPU zu schonen. 64, 128 Stimmen gleichzeitig. Immer bessere virtuelle Surround-Effekte für Kopfhörer.
Ja, und die Marketingmaschine lief auf Hochtouren. 24-Bit Crystallizer, CMS 3D Headphone.
Genau.
Das war schon der Versuch, durch immer mehr Features und Buzzwords die Notwendigkeit einer Extrakarte zu untermauern. Der Crystallizer sollte ja angeblich komprimierte Musik aufhübschen. CMSS 3D versprach Surround über Stereo-Kopfhörer.
Ob man das immer so gehört hat?
Das ist die Frage. Wie der Blog andeutet, war da sicher auch Marketing-Placebo dabei. Aber auf dem Papier klang es halt überlegen.
Hat denn die Weiterentwicklung zum Beispiel von ERX in Spielen noch was gebracht?
Doch, durchaus. ERX ging ja bis Version 5.0. In Spielen wie Battlefield 2, Doom 3, Thief, Deadly Shadows gab es schon noch hörbare Vorteile. Vor allem die Ortung von Geräuschen wurde besser.
Ah, okay. Man konnte Gegner besser hören.
Ja, viel genauer. Aus welcher Richtung, ob drüber oder drunter, auf welchem Boden Schritte, auf Metall klang, anders als auf Teppich. Für ambitionierte Spieler war das ein echter taktischer Vorteil. Technisch war Creative also immer noch top. Aber.
Aber dann kamen die Wendepunkte. Der erste große Schlag, so beschreibt der Blog ja auch, war, Onboard-Sound wurde besser.
Genau.
Diese Chips direkt auf dem Mainboard, oft von Realtek, die wurden einfach gut genug für die meisten Leute.
Das ist so ein klassisches Muster in der Technik. Eine Spezialfunktion wird gut und billig genug für die Standardausstattung
und schon verliert die teure Extralösung an Relevanz für die Masse.
Fürs Surfen, Musik hören, Filme gucken
reichte das vielen völlig. Warum extra Geld ausgeben, wenn der Unterschied im Alltag kaum auffällt? Der Massenmarkt ist da weggebrochen.
Und dann kam der zweite Schlag, der oft als Todesstoß bezeichnet wird. Windows Vista 2007.
Oh ja.
Microsoft hat ja die ganze Audioarchitektur umgebaut. Dieses alte Direct Sound, auf das viele Spiele und eben EAX setzten, war plötzlich weg oder nur noch emuliert.
Ja, die Folge war, X-Effekte liefen in vielen Spielen unter Vista nicht mehr richtig. Oder nur über Softwareumwege, was Leistung kostete und schlechter klang. Der Hardware-Vorteil der Soundblaster war damit teilweise futsch.
Und Creative hatte Riesenprobleme mit den Treibern, oder?
Das kam noch dazu. Massive Probleme. Instabil, fehlerhaft, kamen viel zu spät.
Ich erinnere mich dunkel an die Foren damals. Die waren voll mit Wut. Knacksen, Abstürze, Bluescreens, kein Ton mehr in Spielen. Der Ruf von Creative hat da echt gelitten.
Extrem. Aber es war ja nicht nur das technische Problem.
Sondern?
Sondern Creatives Umgang damit. Das PR-Management war, wie der Blog ja auch andeutet, eine Katastrophe. Statt offener Kommunikation gab es Streit mit Nutzern.
Und diese Geschichte mit dem Community-Entwickler?
Genau. Der programmiert funktionierende Treiber für alte Karten, weil Creative es nicht hinbekommt und wird dafür abgemahnt. Das war für die Fans ein Schlag ins Gesicht.
Das wirft echt die Frage auf, wie konnte eine Firma, die so von ihrer Community gelebt hat, so reagieren? Das muss doch viele verprellt haben.
Absolut. Diese Mischung technische Probleme durch Vista plus katastrophales Krisenmanagement war fatal. Das hat das Vertrauen der Kernzielgruppe der Gamer und Enthusiasten nachhaltig zerstört. Viele haben sich enttäuscht abgewandt oder gemerkt, okay, Onboard reicht jetzt doch. Das war der Punkt, von dem sich Soundblaster als Marktführer nie wieder erholt hat.
Tja, und die Konsequenz war dann klar? Ab Mitte der 2000er war die große Zeit vorbei. Soundblaster war kein Standard mehr. Neue Spiele brauchten keine spezielle Karte. Kompatibilität mit Windows Standard Audio reichte. Läuft auch mit Onboard, wurde normal. Creative hat sich ja dann versucht, neu aufzustellen, oder?
Ja klar, das Portfolio wurde breiter. Headsets, Lautsprecher, externe USB-Soundkarten, diese DACs.
Die sind ja teilweise auch ganz gut, oder?
Ja, durchaus. Einige Produkte sind solide und finden ihre Käufer, gerade auch bei Streamern oder Leuten, die Wert auf Kopfhörerklang legen. Aber die alte Dominanz im PC-Markt, die kam nicht zurück.
Gibt's denn die Marke Soundblaster heute überhaupt noch als interne Karte?
Ja, die gibt's noch. Creative hat immer noch Karten wie die AE5 oder AE9 im Programm. Die richten sich aber klar an Enthusiasten, Audiophile.
Also Nische.
Genau. Und externe Lösungen wie die G-Serie, die sind bei Gamern und Streamern noch beliebt wegen Mikrofon-Features oder Kopfhörer-Surround. Aber eben, Nischenprodukte. Keine Pflicht mehr, sondern eine Option für spezielle Ansprüche.
Der Blogbeitrag zieht am Ende ja diese fast schon sarkastische Bilanz. Finde ich sehr treffend. Wollen wir mal ein paar Punkte rausgreifen?
Gerne.
Also, früher stand auf der Packung, unterstützt Soundblaster 16. Heute bestenfalls kompatibel mit allem, Hauptsache USB.
Zeigt genau diesen Verlust der definierenden Rolle. Die Hardware ist egal geworden.
Dann, früher schworen Enthusiasten, sie hören den Unterschied zwischen EAX 2 und 3. Heute, so der Blog, können viele nicht mal Spotify von FLAC unterscheiden.
Ja, das trifft die veränderte Wahrnehmung von Klangqualität. Gut genug ist für viele wirklich genug. Bequemlichkeit zählt mehr als das letzte Quäntchen Qualität.
Und? Früher hat Creative-Konkurrenten wie Aureal verklagt, heute dominiert Realtek mit Onboard-Chips den Markt unangefochten.
Komplette Umkehrung der Verhältnisse. Der Störenfried von damals ist heute der Standard.
Es ist schon ironisch, oder? Eine Marke, die den PC-Sound erfunden hat, wird von billigen Onboard-Chips, wie der Blog sagt, in die Nische gedrängt. Vom Standard zum Liebhaberprodukt.
Aber bei aller Ironie muss man die historische Bedeutung anerkennen. Ohne Soundblaster wäre der PC als Multimedia-Plattform viel später gekommen.
Das stimmt.
Die waren Pioniere, haben Millionen gezeigt, was akustisch geht. Die Karten waren ein Versprechen. Mehr Immersion, mehr Spaß, besseres digitales Erleben. Die waren Wegbereiter für vieles, was heute normal ist.
Absolut. Was bleibt also am Ende? Die Kernaussage im Blog ist ja, Soundblaster ist eine Legende, muss heute nicht mehr die alte Rolle spielen, aber der Legendenstatus bleibt. Für viele von uns ist das halt eine starke Erinnerung an eine Zeit, wo neue Hardware noch einen Riesenunterschied gemacht hat.
Mhm.
Dieser Nostalgiefaktor ist enorm. Das Beispiel im Blog mit dem LucasArts-Logo, das mit MIDI-Sound plötzlich episch klang, statt nur zu piepsen, das fasst es perfekt zusammen, warum die Marke so im Gedächtnis bleibt. Ein Stück Technikgeschichte, das zeigt, wie schnell sich alles ändern kann.
Das war ein Podcast von der IT-Blog. Danke fürs Zuhören. Bis bald.